Die Generation, die Leute, die heute, die haben überhaupt keine Ahnung. Die denken, ein Krieg ist ein Instrument, mit dem man Gutes bewirken kann. Und dann gleichzeitig die Demoralisierung der Leute, die keine kollektiven Handlungskapazitäten mehr erkennen. Und jeder ist seines Glückes Schmied und sowas. Wo uns dann noch in der gewerkschaftlichen Schulungsarbeit aus euch kann was werden. Aber nur, wenn ihr die Solidarität beachtet.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Barnhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Diese Woche haben wir einen besonderen Gast, zwar nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal hier in unserem Studio, nämlich Wolfgang Streeck. Hallo Wolfgang. Wolfgang Streeck ist einer der bekanntesten Soziologen im deutschsprachigen Raum, selbstverständlich, aber auch international. Direktor Emeritus von dem Max-Planck-Institut für Sozialforschung.
Gesellschaftsforschung.
Gesellschaftsforschung, ich wusste es, in Köln und auch der Autor von zahlreichen Büchern, wovon das jüngste heißt Zwischen Globalismus und Demokratie, neulich erschienen auf englischer Sprache unter dem Titel Taking Back Control.
Mit Fragezeichen.
Mit Fragezeichen, ja, genau, mit Fragezeichen und genau. Unter anderem genau über dieses Fragezeichen wollen wir heute sprechen. Es sind in den letzten Wochen und Monaten und auch letzten paar Jahren ist extrem viel passiert in unserer Welt. Man könnte natürlich erwidern, es ist immer etwas Neues am Passieren in der Weltpolitik. Allerdings mit der Kombination aus dem Krieg in der Ukraine, der Covid-Pandemie ein paar Jahren davor und jetzt auch den laufenden Krieg in nicht nur in Gazastreifen, sondern auch in Iran, in Syrien und in Libanon, dass unsere bestehende Weltordnung langsam Grenzen erreicht, die sie bisher oder davor nicht kannte. Und darüber möchten wir mit Wolfgang heute sprechen, als sicherlich einer der führenden Experten heutzutage in diesen Fragen. Davor habe ich allerdings eine intellektuell-biografische Frage für dich sozusagen. Ich bin auch nicht der erste Moderator, der das zitiert, aber die New York Times hat ja letztes Jahr dich bezeichnet als den Karl Marx unserer Zeit. ich würde das gern als Anlass nehmen, einfach ein bisschen über deinen intellektuellen Werdegang zu erfahren, weil ich als jemand aus dem anglophonen Raum habe oft den Eindruck, dass in den letzten 15 Jahren sozusagen deine Arbeit in englischer Sprache viel stärker in der Linken rezipiert wird, als zum Beispiel in Deutschland. Und mich würde interessieren, was ist oder war und ist dein Verhältnis zur linken Politik und Theorie? Wie hat das dich beeinflusst in deinem intellektuellen Werdegang und auch heute, wo du dich verorten würdest?
Tja, ich mach mir darüber eigentlich wenig Gedanken, weil ich viel wichtigere Sachen zu tun habe. Aber ich bin praktisch als Sozialdemokrat zur Welt gekommen und in den 60er Jahren, was in der Schule, in der ich war, humanistisches Gymnasium mit Latein, Griechisch und Hebräisch, sozusagen nicht besonders freundlich aufgenommen wurde. Und war dann sehr früh Mitglied der SPD auf dem linken Flügel, habe in Frankfurt studiert und war immer in zwei Welten. Das eine war die dezidiert linke Sozialdemokratie in Frankfurt. Mhm. Und das andere war das Frankfurter Institut für Sozialforschung, woraus sich dann eine gewisse Schizophrenie insofern entwickelte, als ich eigentlich sehr lange nicht aufgegeben habe, den Gedanken, dass man Politik oder ich Politik würde machen können durch staatliche mit einem staatlichen Apparat auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein ausgeprägtes intellektuelles Interesse an soziologischer Theorie. Mir war eigentlich früh klar, dass das eine nicht unbedingt zum anderen führt. Aber man kann in der Theorie was lernen aus der Erfahrung der Praxis, aber ob man für die Praxis was lernen kann aus der Theorie, so wie die Praxis funktioniert, das möchte man dann doch bezweifeln, ja. Aber das brauchte eine gewisse Zeit und ich bin dann noch kurz nach meinem Diplom aus Frankfurt weg, weil der die ganzen Konflikte, die sich da abspielten, das war mir zu viel. Dann bin ich nach Columbia University gegangen für 2 Jahre. Und das ist in New York City. Ne? Mhm. Das Erste, was mir da passierte, war, ich stellte mich bei der Department-Sekretärin vor. Und da hat die gesagt, ja, da muss ich dir unbedingt was zeigen. Und dann sind wir da durch die Gänge gegangen, haben sie ein Büro aufgemacht und haben gesagt, das war das Büro, das Adorno hatte nach der Flucht aus Deutschland. Ich dachte schon wieder in Frankfurt. Das wollte ich ja nun gerade loswerden. Ja, gut. Aber du hast ja gefragt ich hatte immer sehr gute Verbindungen, auch als ich dann aus Amerika zurück war. Also jetzt nicht von Columbia, sondern als ich in Madison war. Immer gute Verbindungen, sowohl in die Praxis als auch in die Theorie. Ich war Direktor eines Max-Planck-Instituts. Gleichzeitig kannte ich eigentlich in der deutschen Politik eine ganze Menge Leute. Aber auf beiden Seiten. Mich haben auch die Arbeitgeber interessiert. Ich habe mit Schmitter zusammen ein langes Projekt über die Organisation von Arbeitgebern in 18 europäischen Ländern gemacht. Ne? Eine meiner ersten wissenschaftlichen Bemühungen war, dass ich die IG Metall überredet habe, noch in Frankfurt 1971 oder so, mich in ihr Archiv zu lassen, wo ich nachguckte, was wussten die eigentlich über Gesamtmetall. Mhm. Das war ja ihr, stellte sich aus, sie wussten praktisch nichts. Da gab es auch nichts. Es gab keine Forschung, gar nichts. Und mein erster wissenschaftlicher Aufsatz war dann ein Versuch, diese beiden Organisationen miteinander zu vergleichen. Ah, ja. IG Metall und Gesamtmetall. Mhm. Nicht? Und daraus entwickelte sich ein starkes Interesse an intermediären Organisationen, haben wir das später genannt. Die so zwischen Arbeitsrecht und Staatsrecht und Zivilrecht changieren. Und daraus ist dann eben das Buch geworden oder die Arbeit geworden zusammen mit Philipp Schmitter über die zweite Ebene oder die Zwischenebene der Politik, die in modernen Demokratien damals aus dem bipolaren Verhandlungsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestand. Das ist auch Korporatismus genannt. Ja. Wir wissen, dass das heute kaputt gegangen ist. Und das war nun wirklich faszinierend für mich. Ich kam aus Amerika zurück, 1995, und hatte da zusammen mit meinem Freund Joel Rogers ein Berufsbildungssystem für Wisconsin, Metallindustrie aufgebaut, in dem das deutsche Modell sowohl die Ausbildungskurricula als auch die gleichzeitige Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Gewerkschaften. Ne? In der ersten, interessiert dich das noch?
Ja, durchaus.
In der ersten Regierung Clinton ist dann der Arbeitsminister Robert Reich, der ist extra nach Milwaukee gekommen, war ganz außer sich vor Staunen, dass man sowas in Amerika hinkriegt, die beiden. Mhm. Ich kam dann nach Deutschland zurück und sah 1995, dass diese Möglichkeit korporatistischer Kooperation mit doch nicht schlechten Ergebnissen für die Arbeitnehmer, dass das am Verschwinden war.
Ja. Also eigentlich eine Amerikanisierung.
Ja, natürlich. Ja. Ich sah zu meinem Schrecken, also das damals, kann man ungefähr so sagen, dass Schäuble 1995 den Versuch von Kohl, sowas wie ein Bündnis für Arbeit auf die Beine zu kriegen, sozusagen sabotiert hatte. Er wurde von Kohl damit bestraft, dass Kohl dann noch mal kandidierte, 98. Ne? Dann wurde der Gedanke eines Bündnisses aufgegriffen von der IG Metall, die das als Bedingung in den Wahlkampf einbrachte, dass Schröder das hintermacht. Und Schröder hat das dann gemacht und hat dann mich als jemanden ausgeguckt, der zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowas wie einen Pakt aushandeln sollte. Vor allen Dingen das damals riesige Problem der Arbeitslosigkeit von sogenannten Geringqualifizierten zu lösen war. Ne? Das war dramatisch. 30% in der Kategorie waren arbeitslos. Naja, und dann haben wir versucht, zusammen mit dem WSI, der Gewerkschaft und des DGB und dem Institut der Deutschen Wirtschaft, damals noch unter Werner Fels, der saß in Frankfurt, in Köln, und dann haben wir versucht, da einen Plan zu machen. Mhm. Ja, das scheiterte, will ich jetzt im Einzelnen sagen, das ging kaputt.
Und hat diese Erfahrung deine jetzige politische Weltsicht maßgeblich geprägt? Oder
ja, maßgeblich. Ja, also das kann man sagen. Das war, ich will das mal so sagen, das ganze Ding dahinter war die Idee, sozusagen der deutschen Regierung entweder zu ersparen oder sie daran zu hindern, auf den neoliberalen Rationalisierungspfad zu gehen. Mhm. Ja? Das Projekt scheiterte. Das Bündnis für Arbeit, so wie es hieß, wurde aufgelöst. Und ein Jahr später schickte mir dann jemand den Entwurf des, ich war ja nicht mehr da, war nicht vorbei, schickte mir den Entwurf der Agenda 2010,
ah, ja.
Die okay. damals im Kanzleramt sozusagen rumlief. Und als ich das anguckte, habe ich gedacht, naja, also jetzt kracht das. Ne? Und das krachte dann auch.
Ja.
Ja, ja, ja. Also ich will das jetzt im Einzelnen sagen. Das war eine schon starke Erfahrung, wie man versucht hat, gegen den Strom zu schwimmen, Folgendes zu erreichen. Wie man in Deutschland die Reallöhne am unteren Ende, also die ausgezahlten, die Nettolöhne am unteren Ende der Lohnskala erhöhen kann und gleichzeitig die Lohnkosten für den Arbeitgeber senken, damit er die einstellt. Wir hatten ja 40% auf den Nettolohn drauf, waren ja die Abgaben. Mhm. Ja? Und was wir dann vorgeschlagen haben, waren in so einer Art von Gleitsystem, die Abgaben nur langsam zu erhöhen, also bei ganz wenigen Einkommen null, dann höher, sodass sozusagen mit steigendem, das muss aber dann subventioniert werden.
Vom Staat.
Ja klar, wir haben ja gesagt, ja natürlich, von wem sonst? Die Idee war sozusagen, dass die volle Anrecht auf Sozialleistungen, aber gleichzeitig sozusagen die Beiträge nur zahlen mussten, wenn sie höher stiegen im Bruttolohn. Ne? Um die Arbeit billiger, aber das Nettoeinkommen höher zu machen. Das war so eine Art von, meine Güte, das war keine schlechte Idee, denke ich ja, wie man zwei Sachen auf einmal machen kann. Und das ging kaputt. Weil die Grünen, wir hatten gerade die Mehrwertsteuer um einen Punkt erhöht. Die Grünen brauchten das irgendwie für einen grünen Zweck. Und wir haben darauf bestanden, das jedenfalls nicht zur Subventionierung des Sozialversicherungsbeiträge. Und die IG Metall war erstaunlicherweise auch dagegen, weil die sagte, unsere Klientel hat ja nicht so niedrige Löhne. Mhm. Sie haben ja nichts davon. Ne? Zahlen wir dafür. Und so weiter. Und so brach das auseinander. Ne? Und das hat mir schon einiges beigebracht darüber, wie Politik geht und wie vor allem dieser große Sog in eine neoliberale Richtung sozusagen damals schon zugefasst hatte, sodass dann hinterher Schröder mit der 2010-Agenda völlig im Mainstream war.
Mhm, mh. Ja. Das heißt, du bist Anfang der 70er aus Frankfurt sozusagen geflüchtet und also politisch
ja,
geflüchtet?
Ja, kann man nicht. Na, pass auf.
Ja, jetzt war es ein bisschen
zugespitzt. Nee, das war ein bisschen zugespitzt. Aber wenn ich ganz, aber da du dich über meine Biografie interessierst, für mich stand damals die Frage, ob ich 72 der Landtagswahl kandidiere.
Ah ja.
Ja. Und dann hatte ich so ein, wie sagt man, Groucho-Marx-Anfall. Mhm. I don't want to be a member of a club that wants me for a member.
Verstehe, ja. Yeah.
Dann hatte ich gesagt, da gehe ich lieber, ich hatte dieses Stipendium in der Tasche, dann gehe ich lieber nach Amerika und lerne was dazu. Und dann komme ich zurück und weiß ein bisschen mehr und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Aber dann kam, das will ich jetzt noch sagen, und irgendwann muss das ja mal sowieso aufgeschrieben werden. Dann, als ich in New York studiert habe, besuchte uns Hans Matthöfer mit seiner Frau. Der war gerade, das war mein ehemaliger Bundesabgeordneter gewesen. Und der war gerade parlamentarischer Staatssekretär bei Erhard Eppler im Entwicklungsministerium geworden. Und der kam mit meinem, ich weiß nicht, du wirst ihn nicht noch persönlich gekannt haben. Aber es war so ein Typ, wenn der irgendwo reinging, dann war der Raum voll. Ja, der saß in meinem Wohnzimmer und hat gesagt, du musst jetzt mitkommen, ich brauche einen persönlichen Referenten. Da habe ich gesagt, Hans, ich glaube nicht, dass ich da mitkommen will. So wie ich die SPD kenne, wirst du da nicht mehr als parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Und da möchte ich nicht hängen bleiben. 2 Jahre später war er Finanzminister.
Oh, bitter.
Ja, nicht so bitter, aber das war irgendwas eine Fehlprognose.
Ja, ne? Ja.
Und so bin ich dann eben in der soziologischen Theorie eigentlich hängen geblieben bis zu dem Rückfall, als ich hier nach Deutschland zurückkam 1995.
Okay. Mit dem Frankfurt-Witz wollte ich eigentlich auf nur die Ironie der Geschichte deuten, dass dann 30 Jahre später Joschka Fischer und die Grünen aus Frankfurt deine Pläne so ruiniert haben. Aber das finde ich eigentlich ein guter Einstieg für das eigentliche Thema des Gesprächs heute, weil du hattest ja gesagt, du hast in Frankfurt gelernt, dass politische Handlungsfähigkeit nur in Form staatlicher Institutionen oder sagen wir primär in Form staatlicher Institutionen erfolgen kann.
Ja, ich will das nur unterbrechen. Also das für mich das jedenfalls der Gedanke war, kann man so sagen, dass soziale Bewegungen sind ungeheuer wichtig. Gewerkschaften sowieso, das war ja mein Thema.
Klar.
Ja? Ja. Aber es muss eine korrespondierende Handlungsfähigkeit des Staates als letzter Instanz in der Setzung von autoritativen, bindenden Entscheidungen. Und die muss informiert sein darüber, was da eigentlich vorgeht.
Ja.
Und ich als sozusagen hochtrainierter Informationsverarbeiter und gleichzeitig jemand, der die Leute auch ganz gut kannte, habe ich gedacht, das wäre doch eine schöne Sache.
Ja, besser kannst du nicht sagen. Und da würde ich gerne zurückkommen, weil ich meine, dein letztes Buch, das ist auch inzwischen ein paar Jahre älter, auf Deutsch oder bereits vor ein paar Jahren erschienen, zwischen Globalismus und Demokratie, thematisiert genau dieses Verhältnis oder wie staatliche Handeln zurückgedrängt wird in den vergangenen Jahrzehnten. Und man könnte vielleicht spekulieren, wir befinden uns an einem Wendepunkt, wo dieser Trend sich umdreht. Und ich würde deshalb zum Einstieg zuerst fragen wollen, man kann ja von Globalisierung sprechen, man kann von Neoliberalisierung sprechen. Du sprichst von Globalismus, ein nicht umkämpfter Reizwort sozusagen in manchen Diskursen. Und da würde ich mich zuerst interessieren, warum oder was ist Globalismus? Warum benutzt du dieses Wort und ist das etwas anderes als Neoliberalisierung und Globalisierung oder sind das eigentlich nur unterschiedliche Begriffe für den gleichen historischen Prozess?
Ja, Lorne, ich habe eins, was ich gelernt habe und was ich dann auch sozusagen zur Theorie verarbeite und verarbeitet habe, ist, dass man solche Begriffe nicht ohne Verankerung, wie ich das nenne, ohne Index für Zeit und Ort gebrauchen soll. Ne? Was Demokratie bedeutet, war etwas anderes in der Sklavenhaltergesellschaft von Athen und in der Sklavenhaltergesellschaft von Virginia, als es heute sein müsste. Ne? Und Begriffsexegesen führen da erstmal nicht weiter, man muss das verorten. Wenn du so willst, das ist eigentlich das Grundprinzip des historischen Materialismus. Und da klappen die Leute immer die Hacken zusammen und sagen, das ist aber nichts anderes als das. Man muss sozusagen Dinge, die in der Gesellschaft verhandelt werden, in dem Kontext der realen Reproduktion der Gesellschaft sozusagen wiederfinden und dann die Widersprüche und treibenden Kräfte, die in diesem Widerspiel sich ergeben, angucken. Ne?
Also historicizing.
Ja, sowieso. Aber historisch mit einem, also der Normalhistoriker, wenn ich das mal so ein bisschen sagen soll, der sagt, dann machen wir doch mal das erste Dorf in der Schwäbischen Alb, das also, was weiß ich, Schuhe hergestellt hat. Ja, aber die Art von Historismus, die Marx und die ich glaube auch heute die Theorie dringend wieder braucht, ist ja die Verankerung von begrifflichen Matrizen, wenn man so will, in der Wirklichkeit und die Untersuchung der Wirklichkeit nach experimenteller Vorgabe einer Theorie der Dynamik dieser Wirklichkeit, die scheitern kann, Deshalb sage ich experimentell. Aber man kann nicht ohne theoretische Vorgabe sozusagen, das machen die Historiker, machen es manchmal sehr gut und so weiter. Aber für uns, die wir an der Entwicklung der Gesellschaft, und das sage ich heute, der kapitalistischen Gesellschaft, interessiert sind, geht es gar nicht anders, als dass wir alles, was wir sprechen, beziehen auf einen bestimmten Ort und auf einen bestimmten Zeitabschnitt. So, wenn ich jetzt heute über Demokratie rede, dann rede ich über kapitalistische Demokratie.
Ja.
Demokratie im Kapitalismus. Und dann fange ich damit die Widersprüche auf und die Transformationen, die dieser Begriff durchgemacht hat, den Ausgangspunkt in den liberalen Revolutionen in Großbritannien und Frankreich, Loyal Chapelier 1792 oder sowas. Und da wird dann sozusagen alle Zwischenebenen der Gesellschaft werden sozusagen radikal verboten. Es gibt nur noch die Beziehung zwischen Bürger und Staat und das nennt sich Demokratie. Ne? Und dann sehen wir, wie im Laufe des 19. Jahrhunderts sozusagen die Arbeiterbewegung erzwungen hat, dass da noch was anderes ist, nämlich Tarifverhandlungen und Streiks, die sich zu einem Recht entwickeln. Und dann in Deutschland 1918, 1919, in der Weimarer Republik, in der Weimarer Reichsverfassung, wo zum ersten Mal lizenziert wird, dass es Gewerkschaften geben kann, nicht nur geben kann, sondern dass es die gibt und dass der Staat sich da nicht reinzumischen hat, wenn die sozusagen ihre Tarifkämpfe austragen. Mhm. Nicht wahr? So, das sind die historischen Entwicklungen, da sage ich dann heute, wenn jemand Demokratietheorie betreibt, auf dem Niveau sozusagen des beginnenden 19. Jahrhunderts und dann nur guckt, wer wird da gewählt, welche Leute haben Wahlrecht und so weiter, wird die Regierung, da sage ich, der hat vergessen, dass der moderne Demokratiebegriff, der erkämpft worden ist, sozusagen nicht nur staatliches Handeln beinhaltet, auch, ja, aber dann auch eine zweite Ebene hat, auf der soziale Kämpfe kollektiv ausgetragen werden können. Das nennt man dann sozusagen kollektive Demokratie im Gegensatz zu bürgerlicher Demokratie. Mhm. Und die große Demokratisierungsbewegung im Kapitalismus bis hin zu den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, die hatte was damit zu tun, diese Zwischenebene autonomen kollektiven Handelns sozusagen in der Verfassung einer Demokratie so zu verankern, dass die weder vom Markt noch vom Staat kaputt gemacht werden konnte. Und jetzt sind wir an dem Punkt, nicht wahr, 1980, 90, Neoliberalismus, der genau darauf gezielt hat. Mhm, ja, genau diese Entwicklung abgebrochen hat.
Diese Zwischenebene.
Ja, Entgewerkschaftung, ja. Der Staat. Wir hatten ja die 80er Jahre, 70er, 80er Jahre waren immer so eine Frage, wie wird für Inflation eingedämmt?
Ja.
Ja? Wie man das in, auf Englisch genannt, Political Exchange oder Scambio Politico in Italien war das. Ne? Also, ja, Gewerkschaften üben Lohnzurückhaltung, kriegen aber was dafür. Ja, zum Beispiel ein gerechteres Rentensystem.
Ja, also das war noch der Deal in den 70er Jahren.
Ja, 70er, 80er Jahre. Da konnte man nicht einfach sagen, haltet jetzt mal Disziplin oder sowas. Ja. Keynes war ja daran interessiert, dass keynesianische Politik nicht zu Inflation führt. Mhm. Aber Gewerkschaften hatten eine Verhandlungsmacht, die das hätte auslösen können. Mhm. Und wenn sie aber klug waren, dann haben sie das verwendet, und auch stark genug gegenüber Mitgliedern, das verwendet, um politische Verbesserungen zu verlangen. Deshalb, ich habe das alles jetzt gesagt, weil du gesagt hast, durch den Staat. Ja, Staat wird gebraucht, aber es kommt auf an, was für ein Staat. Auf wen hört der? Ja? Und für mich war jetzt, wenn du auf meine letzten Arbeiten zurückkommst, das Globalismusbuch geht eigentlich von folgender Situation aus. Ende der 80er Jahre war sowohl die Weltordnung als auch die nationale Ordnung der Nachkriegsphase, das Second Postwar Settlement, war kaputt. Der Kommunismus verschwand, der Osten öffnete sich. Ja, die Welt wurde unipolar, sie war nicht mehr bipolar. Und innerhalb der Staaten sozusagen begann, hatte schon begonnen, aber dann ging es richtig los, sah man also auch nicht mehr die Notwendigkeit, sich damit irgendeiner kollektiv organisierten Arbeiterklasse abzugeben. Mhm. Wenn die Disziplinierung sozusagen oder der Einbau, kann man besser sagen, neutraler, der Einbau der Arbeit in das gesellschaftliche System viel besser bewirkt und kostengünstiger bewirkt werden konnte, wenn man die Betriebe dem internationalen Wettbewerb aussetzte, ja, dann nämlich sozusagen gehorchten die Leute von alleine. Denen brauchtest du nur zu sagen, ja, wenn ihr hier noch weiter so blödsinnige Forderungen stellt, dann können wir doch nach China gehen. Ja. Und dass dann sozusagen in diesen ganzen Ländern des demokratischen Kapitalismus diese Art von Umpolung stattfand, Verschwinden der intermediären quasi öffentlichen Regulierungsebene zugunsten einerseits sozusagen harten Staatseingriffs, Thatcher, oder harten Markteingriffs, wo dann im Liberalismus oder im neuen Liberalismus, Neoliberalismus, sozusagen das Problem immer war, passt euch an den Markt an, während bis dahin immer noch die Vorstellung doch auch noch geherrscht hatte, lasst uns den Markt an die Bedürfnisse der Gesellschaft anpassen. Mhm. Ja, das war die sozialdemokratische Idee. Und dieses Absterben des Sozialdemokratismus, das konnte man beobachten. Ja. Jetzt habe ich dann gesagt, gucke ich mir doch mal an, was in den 30 Jahren der unipolaren Weltordnung stattgefunden hat. 1990, sozusagen Bush, New World Order, der alte Bush, bis 2020 ungefähr mit der Pandemie und dem Krieg und so weiter und so weiter. 2008 der Höhepunkt dieser Entwicklung, und die da eintretende Krise. So, und das Buch geht dann darüber, was in diesen 30 Jahren lange immer wieder gefeiert wurde, war, jetzt haben wir eine globale Welt, die wird global regiert. Da gibt es G7, G8, G10. Ja, da habe ich mir angeguckt, was haben die eigentlich gemacht. Ja, und dann sieht man, dass diese sozusagen grenzenlose, deregulierte Wirtschaft im Prinzip die Wirtschaft eines einzigen Landes war, nämlich der Vereinigten Staaten.
Okay.
Ja, ja, sodass die Illusion, die Illusion war, wir nehmen den Staat aus allem raus und dadurch gibt es mehr Freiheit. Wirtschaftliche Freiheit, was weiß ich, also Leute können überall hin. Die Tatsache war aber, dass nicht das das Problem war, sondern dass ein Staat seine eigene bestimmte Wirtschaftstradition auf die Welt ausdehnen konnte. Durch World Trade Organization und so weiter. Du musst dich erinnern, Anfang der 90er Jahre waren die Vereinigten Staaten so mächtig, dass alle Beschlüsse anschließend des ersten Irakkriegs im Weltsicherheitsrat einstimmig getroffen wurden. Die Chinesen hatten, also die Vorstellung, der Deng Hao Xiaoping, oder ich kann ihn nicht richtig aussprechen, der soll das klassische Wort gesagt haben, ne? Halt den Mund und mach deine Sache. Mhm, ja, die haben erstmal nichts gesagt. Ja. Und dann haben die Amerikaner gesagt, wollt ihr in die World Trade Organization? Haben gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Und die Russen haben, die waren pulverisiert.
Ja,
völlig pulverisiert. Jelzin war ein Sendbote der Amerikaner. Ja. Das hörte erst 1999 mit der Machtübernahme durch Putin auf. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Deshalb waren die alle so ärgerlich auf den und sind bis heute. Mhm. Dass der diese wunderbare Eingliederung Russlands in die eine Welt sozusagen beendet hat.
Ich meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, ob man diese Prozesse konzeptionell trennen kann von der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten. Oder wären sie denkbar gewesen,
ja,
ohne der USA als Machtzentrum?
Nein, das wäre völlig ausgeschlossen gewesen. Und das muss man einfach so klar sagen. Wenn ich vorhin gesagt habe, man muss diese Begriffe und diese Modelle historisch grundieren, dann gab es 1990 überhaupt niemanden in der Welt. Niemanden, der auch nur annähernd den Anspruch hätte erheben können, sozusagen als globale Ordnungsmacht in Erscheinung zu treten. Ja. Ja? Die hatten auch die Ideologie dazu. was sie auch hatten, bis heute haben, ist die kulturelle, sagen wir, Strahlkraft. Mhm. Ja? Man kann sich nicht vorstellen, dass sie nur die chinesische Popsongs singen, aber die
noch
ja,
nicht.
Ja.
Die klingen immer amerikanischer, die populär werden.
Gut, wir sind da auf einer Sache. Nee? Nein, das wäre gar nicht anders gegangen.
Ja.
Und das hatte auch mit dem, also man muss ja sagen, was Polanyi und andere immer wieder sehr gut beschrieben haben, ist, der Kapitalismus ist auf Expansion ausgelegt. Ja? Man kann über die Chinesen sagen, was man will, aber die chinesische Gesellschaftsordnung, wenn ich das richtig einschätze, ist nicht auf Expansion ausgelegt, sondern auf, wir wollen hier unsere Ruhe haben und unseren Kram machen, und wenn er von außen kommt, kriegt er einen auf die Rübe. Mhm. Aber sonst ist hier Ruhe.
Ja.
Ja? Während der amerikanische Kapitalismus mit der damit verbundenen universalistischen Philosophie und der selbst auferlegten Pflicht, sozusagen für alle in der Welt schlecht behandelten, sozusagen ein paar F-35 zu schicken, damit da sozusagen Ordnung, wieder Ordnung herrscht. Diese Art von Missionsbewusstsein, mhm, die gibt es nirgendwo anders.
Ja.
Ja. Ja, und insofern konnte man jetzt gucken, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert. Und da gab es dann da gibt es einen Strang in dem Buch, in dem die Frage ungefähr so gestellt wird, wenn man sagt, es gibt 5 oder 6 oder 7 große Probleme in unseren Gesellschaften, was haben eigentlich diese 30 Jahre dazu beigetragen, diese Probleme zu lösen? Und da kann man sagen, das Global Government war der größte technische Versager sozusagen überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Da zeige ich dann so Kurven. Also zum Beispiel CO2-Ausstoß. Ja. Immer höher. Da kannst du dann reinmachen in das Diagramm. Oslo-Konferenz, Paris-Konferenz, so und so Konferenz. Macht überhaupt nichts. Mhm. Ja, nichts. Erwärmung, Erderwärmung, nichts. Schulden, Staatsschulden, mhm, Verschuldung der Bürger. So geht das hoch, ja. Man sieht gar nicht, also diese ganzen geraden Kurven, die da hochgehen, ja. Und in 30 Jahren, und dann kommt dazu soziale Ungleichheit. Ja. Da haben uns die neoliberalen Ökonomen haben uns immer wieder erzählt, ja, war doch wunderbar, jetzt ist das Durchschnittseinkommen in den ärmsten Ländern von 1,89 Dollar auf 2,10 Dollar gestiegen. Guck mal an, jetzt sind die aus dem Schlimmsten raus. Ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen, diese Schamlosigkeit, mit der einem das verkauft wurde. In dem Moment, in dem die Pandemie ausbrach, da konnte man sehen, hätte man vorher wissen können, wir haben es gewusst, als Linke, wir hätten es auch lauter sagen müssen, dass nicht das Pro-Kopf-Einkommen, sondern die Umstände, die öffentlichen Güter, das gereinigte Wasser, die Verfügbarkeit von Gesundheit, eines halbwegs funktionierenden Gesundheitssystems und so, das macht ein Land reich. Ja, nicht dieser Quatsch mit den ausgerechneten Durchschnittsfällen. Hätten wir alles sagen können. Ja, aber die Leute haben sich nicht getraut. Die haben sich diese Statistiken von der Weltbank angeguckt. Und gesagt, oh, ja, vielleicht ist doch was dran. Da war aber nichts dran. Ja.
Aber ist, also
lass mir noch einen Satz sagen. Also soziale Ungleichheit, sowohl in den, wenn du jetzt in den beteiligten großen Industrieländern guckst, überall. Wenn du weltweit guckst, sowieso. Ja, in dieser wunderbaren globalen Ökonomie. Es ist ja nicht so, dass in den sogenannten armen Ländern es keine Reichen gibt. Nur geht deren Kapital sozusagen in amerikanische Staatsanleihen und in Schweizer Banken, aber nicht nach Hause.
Ja.
Dafür haben wir aber ein global offenes Finanzsystem geschaffen, dem auf Druck der Weltbank jeder der Staaten beitreten musste. Das hieß dann Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der sich entwickelnden Welt, indem man den dortigen Kapitalinvestoren oder Eignern, Abschöpfern, das Recht einräumte, das Zeug sozusagen nach Europa zu schleppen, anstatt es da einzuziehen. Kapitalkontrollen gab es da nicht mehr. Ja? Jetzt guck dich um, in den 30 Jahren, was ist da passiert da gibt es fünf oder sechs großen, alles Amerikaner. Die standen alle bei Trump in der ersten Reihe wie so Konfirmanden und feierten ihren Hero. Da waren die alle, Bezos und wie die alle heißen. Das war auch ein Produkt sozusagen der offenen Märkte. Und da habe ich dann gesagt, ja, wenn das so ist, wenn dieser riesige Zentralisierungsprozess, der da stattgefunden hat, sozusagen zu nichts anderem geführt hat als Nichtregierung, und da, wo regiert wurde, klägliches Versagen bei der Lösung von Problemen, dann lass uns doch mal in die andere Richtung gucken.
Ja. Aber noch eine Frage zu Amerikanisierung und Globalisierung, weil ist nicht auch das Brillante oder das Geniehafte auch an der Globalisierung oder an den amerikanischen Eliten in diesem historischen Moment, dass man es geschafft hat, also du kriegst von mir keinen Dissens, aber sie haben es auch geschafft, ihre Interessen mit den Interessen globaler Eliten in so gut wie allen Ländern in Einklang zu bringen.
Absolut.
Und also das, was du gerade angesprochen hast, dass auch quasi, dass das Geld der Reichen in armen Ländern in den USA oder in der Schweiz zum Beispiel gehortet wird. Und ist nicht ein Unterschied zu heute oder eins, was sich gerade dreht, ist, dass zumindest Fraktionen der Eliten in manchen Teilen der Welt nicht mehr ihre Interessen als deckungsgleich mit denen der Amerikaner.
Absolut, Gott sei Dank. Das Buch ist ja ein einziges Plädoyer. Sozusagen, soweit ihr noch guten Willens seid, sozusagen hört auf mit dem Quatsch. Ja, du musst dir mal das amerikanische Bildungssystem. Ich meine, ich war ja 7 Jahre lang an einer der großen öffentlichen Universitäten, die wird immer übersehen, dass das zu den besten Universitäten der Welt gehört. Ne? Diese Universitäten koexistieren in diesem Land mit der miserabelsten Mittelschulausbildung. Also einer industrialisierten. Wieso? Weil da studieren mittlerweile, anstatt dass die Geld reinstecken in ihre Highschools, endlich mal sozusagen dazu zu bringen, dass die Leute, wenn sie rauskommen, Mathematik beherrschen. Ja? Dann haben sie sozusagen die leistungsfähigsten Universitäten, die liegen da drauf wie so ein Fettklumpen auf der Suppe. Warum? Die sind liberal, die holen die Leute von überall her. Ja, aber nicht nur das, diese Leute, die sie dann dahin holen, ist immer die Idee, die gehen dann zurück in ihre Länder und leiten Filialen amerikanischer Unternehmen. Die werden dann da sozialisiert. Und diese Elite kauft dann sozusagen die Häuser in New York, die Wohnungen in diesen Riesen. Du kennst das ja, in diesen Dingern, wo nie einer einzieht, aber wo die drin und so weiter. Dieser ganze Irrsinn, ja. Die werden dann verschwistert mit der amerikanischen Elite durch diese Elite, sogenannten Elite-Universitäten. Jetzt der Trump, der das nicht versteht, der schmeißt die jetzt alle raus. Da kann ich nur sagen, es kann eine Denkhilfe sein, dass dieses Land sozusagen sie reinlässt aus eigenem Interesse und nicht aus ihrem. Vielleicht lernen die was da draus. Und lernen vielleicht was da draus, dass die bei sich zu Hause auch sowas aufbauen könnten. Die sind ja nicht dümmer.
Lass uns vielleicht über die Bruchpunkte, der Bruchstellen der letzten Jahre sprechen. Weil du hast jetzt als 30 Jahre mehr oder weniger so als zeitlichen Rahmen gegeben. Ich frage mich, ich meine, wir könnten jetzt die Covid-Pandemie anschauen, Ukraine-Krieg natürlich auch ein Auslöser von gewissen Fragmentierungen. Aber können wir eigentlich nicht bereits oder schon auf die Finanzkrise blicken als der Punkt, wo das anfing, auseinanderzubrechen.
Zeige ich in dem Buch auch. Ne? Diese Kurven, die alle mit Zunahme des Handels, Welthandel, Zunahme des Kapitalverkehrs 2008, kurz danach, sozusagen werden die flach oder gehen runter. Ja? Und
gleichzeitig fängt China auch an, nicht zum ersten Mal, aber immer mehr eine eigenständige Industriepolitik aufzubauen.
Die hatten das eigentlich auch schon vorher, die haben das nur verschwiegen. Also man kann sagen, wenn man jetzt ganz gewagt eine Hypothese formulieren würde, dann kann man sagen, China ist ein nationalistischer Staat, der sich eine kapitalistische Wirtschaft hält. Ja? Während Amerika ist eine kapitalistische Wirtschaft, die sich einen Staat hält. Ja? Mhm. Und das sind ganz unterschiedliche Dynamiken. Man kann ja jetzt über, wenn man den Aufstieg und Niedergang des Neoliberalismus, und ich sage, der ist jetzt erschöpft, erledigt, ja, und dann kann man diese 30 Jahre nehmen und sich das angucken, dass wo da das angefangen hat, in folgenreicher Weise wegzufaulen, ist die amerikanische Gesellschaft. Die amerikanische Elite sozusagen hat sich als Elite gehalten, indem sie zunehmend sich als Weltelite etablierte und dieses Backwater da, diese Pfütze, aus der sie gestiegen waren, sozusagen da stiegen die Zahl der Gefangenen in den Gefängnissen. Das muss man sich mal alles angucken. Die Zahl der Drogentoten, ja, die zerbrochenen Familien. Der Mittlere Westen, ich habe da gewohnt, der Mittlere Westen sozusagen fing an, sich aufzulösen mit der Deindustrialisierung. Ja. Und wir gucken immer sozusagen auf San Francisco und New York, also wir, nicht ich, aber die Europäer, und sagen, oh, das ist alles Hunky-Dory da. Ja. Denn nichts dabei ist Hunky-Dory. Ja. Und das ist wirklich eine kranke Gesellschaft geworden. Und dann, da will ich noch eine biografische Erinnerung unterbringen. Ne? 1992 war das, glaube ich, ist Clinton gewählt worden.
Ja.
Und Robert Reich, den wir einigermaßen kannten, Joel Rogers, mein Kollege in Madison und ich, Joel hat mal versucht, eine dritte Partei zu organisieren. Und hat es beinahe geschafft. Ne? Und dann ging es aber doch nicht. Scheiterte im Supreme Court. Ja.
Weil das die Labour Party, oder?
Nee. Das ist ein kompliziertes Problem mit dem amerikanischen Wahlrecht. Nee. Der wollte, dass man auf ein demokratisches Ticket.
Ah ja, okay.
Ja, also diese doppelte.
Ja. Wie man es in New York manchmal macht.
So ist es. So ist es. Gut, aber das ist jetzt zu.
Sie werden das nicht zulassen.
Naja, überhaupt in Amerika nicht. Okay. Und Joel hat dann im Supreme Court hat er die Gelegenheit bekommen, zu sprechen, und die haben es dann abgeschmettert. Ne? Jedenfalls, wir haben damals gesehen, als die Maschinenbauindustrie aus Milwaukee sozusagen in den Süden abwanderte, dann haben wir gesehen, man könnte die halten mit einer ordentlichen Arbeitskräftepolitik. Und dann sozusagen etwas aufbauen, was sowohl die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer gegenüber ihren Arbeitgebern. Harley Davidson war so eine Firma, ne? Und wir haben dann gesehen, selbst die Gewerkschaften hatten das Problem, zum Teil hatten die längst die Flinte ins Korn geworfen. Mhm. Ja. Und dann kam eben die Situation, wo in den ersten zwei Jahren Clinton. Da gab es die Dunlop-Kommission. Das war dieser amerikanische Ökonom, der auch mal Arbeitsminister noch unter Nixon gewesen war, der eine Kommission, die Dunlop-Kommission, führte, die Wege zur Stärkung der Gewerkschaften, man muss sich ja vorstellen, in der amerikanischen politischen Ökonomie. Der ganze Spaß dauerte zwei Jahre, dann kamen die Zwischenwahlen. Und dieser Typ mit den weißen Haaren, wie hieß er noch, der Vertrag mit Amerika und...
Ah, Newt Gingrich.
Ja, Newt Gingrich übernahm die Kontrolle. Es dauerte zwei Monate, bis Clinton die Regierungspolitik völlig umgedreht hat. Mhm. Ja? Und dann begann der Neoliberalismus mit voller Kraft. Mhm. Abschaffung von Sozialpolitik, Social, wie hieß das? Welfare.
Welfare
as we know it. Mhm. Ja? Wir schaffen die ab.
Ja.
Ja? Und da hat man dann gesehen, wie dünn das Eis sozusagen der Reste der Sozialdemokratie in Amerika waren. Und dann konnte man beobachten, wie in den Vereinigten Staaten sozusagen das immer weiter in diese Richtung ging. Bis dann eben der Moment kam, in dem diese, ja, das muss man sagen, in dem diese unipolare Welt nur noch durch kontinuierliche Kriegführung zusammengehalten werden konnte. Es gibt keinen Tag seit 1990, in dem die Amerikaner, in den Vereinigten Staaten nicht irgendwo im Krieg gestanden hätten. Ja? Und dann kam der War on Terror. Und da konnte man sehen, wie die Kurve der Rüstungsausgaben in Amerika sozusagen in ganz kurzer Zeit über das Höchstmaß aus der Zeit des Kalten Krieges steigt.
Ja.
Und dann geht diese Wahnsinnsoperation los. Irak und so weiter, Zerstörung aller staatlichen Strukturen im Mittleren Osten oder im Nahen Osten für uns. Die Libyen, was weiß ich alles klein gemacht, außer Israel. Ja? Und das war der Versuch, sozusagen die Vormacht, die mal eine wirtschaftlich-kulturelle war, auch als Modellland sozusagen zu übertragen auf die militärische Macht und sozusagen, wenn ihr uns schon nicht mehr, von uns schon nichts mehr lernen könnt, dann müsst ihr wenigstens parieren. Ne? Und ich habe das irgendwie miterlebt, diesen Übergang, ja, das Abbau der Nachkriegsordnung und dann auf den neoliberalen Pfad. Und dann ist er eben gescheitert. Und das konnte man sehen schon mit dieser Krisenhaftigkeit damals. Jetzt, da leiden wir immer noch drunter, weil dann haben die gedacht, es sei Keynesianismus, wenn man da unglaublich viele Geldmengen in die Ökonomie reinpumpt. Nur haben die vergessen, dass bei Keynes diese Schulden sozusagen abgebaut werden müssen. Hinterher. Aber da ist nichts abgebaut. Es geht immer weiter. Und der Biden hat das dann auch richtig, noch mal richtig gemacht, weil er gedacht hat, das sei Industriepolitik.
Ja. Ja. Ja.
Ich will nur sagen, der Fisch hat angefangen zu stinken am Kopf. Aber er hat sich dann sozusagen bis zu den Zähnen bewaffnet und versucht, die anderen Fische sozusagen. Und dann konnte man, wenn man das etabliert hatte, dann konnte man auf die eigene Gesellschaft, sozusagen brauchte man nicht mehr so viel zu geben. Ja, und die wurden dann mit dieser hoffnungslosen Demagogie, dieses Trump, ja, der bietet denen jetzt sowas wie eine Art von Omnipotenzfantasie.
Ja, absolut. Aber ja. Ich meine, ich fand deine Beschreibung vorhin von Mittleren Westen als was ausgestorben oder aufzulösen.
Ja, ja.
Ja, beschreibt auch sehr gut meine Kindheitserfahrung.
Ja, also, ja, ja.
Weite Teile des Landes lösen sich tatsächlich auf. Ja. Soziale Bindungen gehen verloren.
Ja.
Es ist eine soziale Degradierung, die man, glaube ich, in Westeuropa sich manchmal nicht ganz vorstellen kann.
Ja, ja, ja.
Aber ich würde gern, ich meine, du hast jetzt vorhin gesagt, der Neoliberalismus ist erledigt. Ich meine, wir hören, also 2008 gab es ja das berühmte Titelbild von Newsweek, We Are All Socialists Now. Also wir hören seit 15, also 17 Jahren sogar, dass dieses System am Ende ist. Und dennoch, wenn man zum Beispiel schaut, wie viel Großkonzerne ihren Sitz in den USA haben, wie viel Reserven in Dollar gehalten werden. Die Zentralität der USA bleibt eigentlich, meines Erachtens, vielleicht würdest du mir da widersprechen, unbestritten. Und mich würde interessieren, konkret, wenn wir jetzt die letzten, sagen wir, 4 Jahre anschauen, mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem russischen Angriff, auch dann den Ausstoß Russlands aus dem SWIFT-System und aus unterschiedlichen internationalen Zusammenhängen, glaubst du, dass dieser Krieg diese Deglobalisierung beschleunigt hat und wirklich eine neue Stufe erreicht? Weil meine Wahrnehmung wäre, gut, wir haben jetzt einen Anlauf im Kalten Krieg mit China, aber und viele Länder des globalen Südens machen vielleicht die Sanktionen nicht mit, aber das Finanzsystem, wie von der USA erschaffen, bleibt im Großen und Ganzen stabil, oder nicht?
Nein, das sehe ich nicht so. Also ich will nur sagen, ich bin mit Vorhersagen, war ich immer und bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Gerade weil ich dieses historistische Bild habe, in dem auch eine Geschichtstheorie muss Zufälle und eigenartige Zwischenfälle sozusagen für möglich halten.
Das subjektive Faktor.
Ja, du kannst subjektiv sagen, du kannst auch sagen, den Faktor des Zufalls, wie man will. Ne? Zum Beispiel, wenn du Kriege hast, der Clausewitz sagt sozusagen, Krieg ist ein Würfelspiel. Sobald du im Krieg bist, weißt du nicht mehr, wie kann es so gehen und so gehen. Mhm. Ja? Und Kriege gibt es viele zurzeit. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Sanktionen gegen Russland funktionieren nicht. Viele sehen das. Die BRICS versuchen, also jetzt gerade Finanzsystem, versuchen eine Entwicklungsbank aufzubauen, die es ihnen ermöglicht, mit neuer Technologie ein Zahlungssystem aufzubauen, das sich nicht mehr des Dollars bedient. Das kommt auf den ersten Blick, denken die Leute, ach ja Gott, warum sollen die nicht in Dollar zahlen? Aber das ist ein krasses Thema, weil die Amerikaner den globalen Anspruch ihres Wirtschaftsrechtssystems daraus herleiten, dass heute niemand mehr irgendeinem anderen was zahlen kann, ohne dass das irgendwie durch eine New Yorker Bank geht.
Ja.
Ja. Und dann kann man die Strafe verfolgen.
Ja. Das ist jetzt auch das Problem für die russischen
Eliten. Ja, genau. Und deshalb fangen die an, sich was Eigenes aufzubauen. Das müssen die auch. Ich sehe, dass das Ganze auf eine Art von neuer Art von Multipolarität hinausläuft. In anderen Worten, dass die Amerikaner es nicht schaffen werden, die Unipolarität wiederherzustellen. Die werden aber versuchen, das zu machen.
Ja.
Und das kann sehr blutig ausgehen. Mhm. Ich bin in letzter Zeit auf den Gedanken gekommen, sobald man den ausspricht, sehr plausibel ist, dass die großen Häutungen des Kapitalismus in seinem Expansionsdrang sozusagen sämtlich mit großen Kriegen verbunden sind. Und man kann sagen, die Holländer, die Genovesen sozusagen aus der Welt verdrängen mit ihrer Flotte, die Engländer, die im englischen Krieg das Zentrum des Kapitalismus von Amsterdam nach London verlagern, auf dem europäischen Kontinent die Reichsgründung in Deutschland, das darf man gar nicht unterschätzen, Modernisierung, ein neuer kapitalistischer, eine Macht. Sehr wichtig, der Erste Weltkrieg. Zerschlagung der traditionellen Imperien, die noch aus der Feudalzeit kommen, Ersetzung durch Nationalstaaten, gleichzeitig im Versailler Vertrag, das ist ja übrigens sehr interessant, zum ersten Mal Tarifautonomie und Gewerkschaften, die stehen im Versailler Vertrag. Und zwar in dem Abschnitt, wo die Internationale Arbeitsorganisation gegründet wird. Und da steht drin, sozusagen Ungerechtigkeit im Arbeit, in der Industrie und so. Und deshalb muss etwas geschehen. Und damit das geschieht, sozusagen brauchen wir das freie Recht Versammlungsfreiheit und Organisationsfreiheit und sowas. Und dafür wird dann die Internationale Arbeitsorganisation 1918 im Vertrag, ja, nenne ich das erste Post-War Settlement. Und dann funktioniert das alles nicht. Zum Teil kann man sagen, weil die Amerikaner sich nicht daran beteiligen. Mhm. Und weil der Übergang, sozusagen das britische Empire ist im Prinzip kaputt und kann die Rolle des Hegemons nicht mehr wahrnehmen, die Amerikaner wollen nicht. Und dann beginnt die Frage, ob Japan und Deutschland eigenständige Zentren eines Raubkapitalismus werden sollen und können. Ja? Aber dann kommt das nächste Post-War-Settlement. Der Zweite Weltkrieg löst dann diese Probleme. Und stellt den Kapitalismus auf neue Füße, nämlich auf die Füße des Bretton Woods-Abkommens. Ja. Und dann frage ich mich, im Hintergrund gab es ja noch ein Kriegsende, nämlich 1990, Ende des Kalten Krieges, der auch natürlich mit der Aufrüstung in Amerika verbunden war, wir rüsten die tot und sowas. Und Gorbatschow rechtzeitig kapiert hatte, dass er da lieber mit heiler Haut rauskommen wollte. Ja.
Ja, natürlich, ja.
Ja. Und dann stellt sich jetzt die Frage, 30 Jahre später oder 35 Jahre später, ist es wieder mal eine Situation gekommen, in der ein Großreinemachen sozusagen sich abzeichnet in einem Krieg zwischen Amerika und China.
Insofern ist Ukraine höchstens ein Nebenschauplatz.
Insofern ist die Ukraine, sagen wir mal, der Beginn, wo in der Welt die verschiedenen Kräfte, die da auch gewachsen waren, denn die wurden ja größer, gelernt haben, dass man sich von den Amerikanern nicht so ohne weiteres befreien kann. Ja, und dass die Expansionskraft des amerikanischen Kapitalismus plus Militarismus sozusagen auch gerade auch einer Atommacht immer näher gerückt ist. Ja, obwohl die Amerikaner ja selber kein Sicherheitsproblem haben. Du kennst das Land so besser als ich. Die sitzen auf einem Kontinent, einem riesen Kontinent. Die haben zwei Grenzen, die keine sind. Eine nach Mexiko und eine nach Kanada. Sonst zwei Ozeane. Auf diesem Riesenland gibt es alles, was du brauchst. Niemand, die können Kriege verlieren, so viel wie sie wollen. Die merken das gar nicht. Ja? Ja. Die haben den Krieg im Irak verloren. Ja. Jetzt stell dir vor, nachdem der Krieg verloren ist, die irakische Flotte, die Navy, sozusagen geht den Potomac hoch nach Washington, verlangt, dass ihr George Bush überstellt wird, damit der vor ein Kriegsgericht in Den Haag gebracht werden kann. Völlig absurd. Obwohl die Amerikaner den Krieg verloren haben. Die merken natürlich das gar nicht.
Ja, klar.
Und insofern glaube ich, dass in der Welt, Brasilien, China und so, der Gedanke doch sich durchgesetzt hat, dass wenn man aus dieser Zwangsjacke raus will, und ein kaputter Hegemon, das habe ich in dem Buch übrigens dann so ein bisschen auch mathematisiert, die sagen wir, Imperialrente, die der Hegemon aus seinem, die muss die Kosten des Imperiums übersteigen. Und nicht wahr? Und irgendwas muss dann innerhalb des Kernlandes umverteilt werden, sodass die Bürger damit einverstanden sind, dass man diese gewaltige Militärmacht aufrechterhält. Ja. Und da kann man sagen, irgendwann ist die Rechnung für die Amerikaner negativ geworden.
Offensichtlich.
War, als Mager hochkam.
Ja. Ja.
Ja. So, und jetzt mit einem absteigenden Hegemon, der nicht weiß, was er will, ja, ob er sich sanieren will, indem er aus den anderen noch mehr rauszieht. Oder ob er sich sanieren will, indem er zu Hause sauber macht und die anderen in Ruhe lässt. Was ja bei Trump nie so klar war, welches von beiden er machen will. Da, glaube ich, ist in der Welt klar geworden, wir müssen etwas machen. Und wenn ich jetzt lese, dass die eine Entwicklungsbank aufbauen, eine BRICS-Entwicklungsbank aufbauen wollen, die mit einer anderen Währung als den der Vereinigten Staaten funktioniert. Und wenn ich dann höre, dass in Amerika Diskussionen darüber stattfinden, der Erste, der in diese Bank einzahlt, wird von uns überfallen. Denn das ist eine Kriegserklärung.
Ja.
Dann würde ich sagen, es könnte sein, wir könnten hoffen, dass es einen langsamen Übergang zu einer Multipolarität gibt. Und genauso müssen wir fürchten, dass das mit einem Krieg in eine Sanierungskrieg sozusagen verbunden ist. Kriege kann man nutzen, um Schulden zu erlassen. Ja. Und irgendwann müssen diese Schulden weg.
Ja. Irgendwann müssen die abgeschrieben oder.
Ja, oder das heißt aber, dass die Amerikaner darauf verzichten müssen, denn im Grunde genommen sind das alles Schulden bei denen.
Aber ist nicht. Also wenn wir den jetzt nicht mal sich abzeichnen, sondern der laufende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China anschauen. Ich meine, wenn man die Presseerklärungen oder die Statements des chinesischen Außenministeriums liest in letzter Zeit, da sprechen sie immer wieder davon, dass sie die Regelungen des freien Handels und die Welt des freien Handels schützen wollen.
Ja.
Also sie stellen sich auf als die Schützer des Staates. Und also, ich bin jetzt kein Russland-Experte, meiner Einschätzung nach aber haben die Russen gar keine genauen Vorstellungen von wie die Weltmark aufgebaut werden soll. Also wo verlaufen dann die Konflikte? Was könnte, du hast gerade gesagt, du machst ungern Vorhersagungen, aber was ergibt sich dann aus einem solchen Konflikt? Weil die Eliten dieser Welt die können sich vielleicht oder die wünschen sich vielleicht eine gewisse Emanzipierung von amerikanischer Vorherrschaft, aber ich sehe keine konkurrierende Visionen von einer anderen Wirtschaft, einer anderen Gesellschaftsordnung mehr.
Ja, ich glaube, solche Entwicklungen gehen auch nicht über Visionen, sondern über die Untragbarkeit der bestehenden Situation. Mhm. Die müssen das spüren. Das geht nicht mehr. Ja? Wie nicht Lenin den revolutionären Augenblick definiert hat. Mhm. Die Oberen können nicht mehr und die Unteren wollen nicht mehr.
Ja.
Ja? Und dass die Oberen nicht mehr können, kann man an den kumulierenden Krisensymptomen sozusagen wirklich sehen. Und dass sie im letzten Moment dann auf Gewalt zurückgreifen müssen, wenn sie sozusagen überhaupt versuchen wollen, da noch was zusammenzuhalten. Mhm. Ja? Und dass die Unteren, und dann muss das bei den Unteren eben so ankommen, dass die zum Beispiel die Vorherrschaft der großen amerikanischen Tech-Konzerne sozusagen zunehmend anfangen als Problem für ihre eigene, wenn man so will, Souveränität oder so aufzufassen. Und dann müssen die sich den Mut fassen, was zu machen. Und die beobachten sich gegenseitig. Wie stark ist der? Was macht dieser Trump? Ja, gestern haben wir noch diese E-Mail gesehen, die der Rütte an den Trump geschrieben hat. Ja, Herrgott nochmal, das ist doch wie ein Feldkommandeur an Kaiser Caligula.
Ja.
Ja, Füße leckend. Ja, als ob das jetzt der letzte Moment wäre, wo die noch Hoffnung drauf setzen können, dass dieser offensichtlich Verrückte. Ja, und da kann man sagen, wenn ein System zusammenbricht, dann sieht man die Irren an die Macht kommen. Weil die anderen sind da woanders.
Ja.
Die können das nicht mehr. Mhm. Ja. Und wenn man guckt, wie in den letzten Jahren, also wirklich der Wahnsinn zugenommen hat, da kann man sagen, die Chinesen sind die einzigen, die doch halbwegs vernünftig da. Und wenn die dann sagen, wir wollen, also chinesische Außenpolitik ist ja immer Stabilitätspolitik.
Ja.
Und das kann sein, dass die wissen, dass wenn jetzt ein Krieg anfängt, sie den nicht unbedingt gewinnen werden. Ne? In Amerika die Thukydides-Diskussion, nicht? Die unter den Strategen, die wird immer schärfer. Thukydides erklärt die Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg damit, dass die Athener nicht früh genug auf die Spartaner angegriffen haben, als die noch so schwach waren, dass man die leicht hätte erledigen können. Mhm. Die haben den richtigen Augenblick verpasst. Und die amerikanischen strategischen Diskussionen, soweit ich die verfolgen kann, da spielt das immer eine Rolle. Sollten wir nicht jetzt schon?
Ja, 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 ich glaube, dass ob man das jetzt Krieg nennt oder nicht, weiß ich nicht, aber das wäre auch sehr interessant in der Auseinandersetzung jetzt zwischen Pakistan und Indien, wie gut die chinesischen, die neuen Fighter Jets oder wie auch immer performt haben. Also, dass dieses Gleichgewicht oder Ungleichgewicht so langsam vielleicht aufgehoben wird. Aber eine letzte Frage zum Schluss, weil wir haben jetzt schon lange gesprochen. Ich würde gerne jetzt nochmal quasi den Bezug ich würde nochmal gern zurückblicken oder den Bezug zum Anfang des Gesprächs herstellen. Das meine ich, weil und auch nochmal zurück auf Europa oder auf Deutschland zu kommen, weil du hattest ja uns am Anfang erzählt, du hast deine wissenschaftliche Karriere damit angefangen, eigentlich mit der Beschäftigung mit den Gewerkschaften und mit den Arbeitsverhältnissen in Deutschland. Wenn wir die jetzige politische Situation anschauen, die Oberen können vielleicht nicht mehr, die Unteren wollen nicht mehr, aber die gesellschaftlichen Akteure, auf die wir vor 30, 40 Jahren vielleicht noch orientiert hätten, sind immens geschwächt im Vergleich zu damals. In Deutschland vielleicht ein bisschen weniger als im Mittleren Westen, aber insgesamt alle gesellschaftlichen Akteure, auf die Linke sich historisch bezieht, sind geschwächt.
Ja.
Siehst du oder wo würdest du die potenziellen Reservoirs des Widerstands oder die Schöpfung einer neuen Welt sehen? Gibt es da noch, es klingt pathetisch, aber gibt es da Hoffnung irgendwo?
Ja, du, also als Wissenschaftler würde ich sagen, wir müssen uns wirklich warm anziehen. Mhm. Mhm. Ja? Es gibt keine, ganz wenige Restbestände einer verlässlichen Friedensordnung, innenpolitisch ebenso wie weltpolitisch, auf die man sich noch stützen kann. Ja, das bedeutet wirklich, zieht euch warm an, bedeutet, es kann wirklich katastrophal Folgen haben. Und ich bin 1946 geboren und in zeitweilig in, aus dem Flüchtlingslager kommend in Münster aufgewachsen. Das war damals eine wunderschöne Stadt, heute. Das war damals ein Trümmerhaufen. Ich kann mich an diesen Trümmerhaufen noch erinnern. Ja, da haben wir als Kinder drin gespielt. Meine Mutter hatte immer furchtbar Angst, dass wir auf einen Blindgänger treten. Ja, und da, so sieht es aus nach einem Krieg. Ja, aber die Generation, die Leute, die heute diese Baerbocke und wie die alle heißen, ja, die haben überhaupt keine Ahnung davon. Die denken, ein Krieg ist ein Instrument, mit dem man Gutes bewirken kann. Ja, nein, das ist was ganz, ganz anderes. Und diese Entfesselung, diese potenzielle Entfesselung von Gewalt, die sich da abzeichnet. Und dann gleichzeitig die Demoralisierung der Leute, die keine kollektiven Handlungskapazitäten mehr erkennen. Und die dann da sitzen und sagen, ja, jeder ist eines Glückes Schmied und sowas. Wo uns dann noch in der gewerkschaftlichen Schulungsarbeit gesagt worden ist, Leute, nein, die Lehren aus der Vergangenheit sind ganz andere. Aus euch kann was werden, aber nur, wenn ihr die Solidarität beachtet. Wo gibt es denn das heute noch? Ja. Und da kann ich nur sagen, wenn sich da nicht irgendwas wiederherstellt, durch alle möglichen Prozesse, dann kann die Zukunft sozusagen außerordentlich schlecht. Ja.
Ermutigende Worte von Wolfgang Streeck. Vielen Dank. Danke nochmal, Wolfgang, für das sehr, sehr interessante Diskussion. Nochmal für euch Zuhörerinnen und Zuhörer die Erinnerung, dieser Podcast wird produziert von Jacobin Magazine. Wenn er dir gefällt und du möchtest, dass wir ihn noch lange machen, dann überlegt, falls du es noch nicht getan hast, ein Abo bei uns abzuschließen auf jacobin.de/abo. Vielen Dank und bis nächste Woche.